Rechts und links sicher unterscheiden zu können, ist nicht nur im Alltag ganz wichtig, sondern auch fürs Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Aber für viele Kinder und auch noch so manche Erwachsene ist dieser Unterschied von rechts und links eine echt harte Nuss. Aber warum ist es eigentlich so? Das und mehr ist Thema dieser Podcast-Folge.
Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema rechts und links unterscheiden lernen. Darum ist es schon in der Kita wichtig, die Kinder dabei zu unterstützen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich rechts und links gelernt habe damals. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch in der Kita-Zeit. Sicherlich ging das auch noch irgendwie in die Schulzeit mit rein. Aber ich habe da auf jeden Fall so ein Gefühl im Körper. Also wenn ich jetzt so überlege, wie fühle ich denn so im Alltag da rein? Also ich muss da immer noch reinfühlen, Sabine. Ich weiß nicht, kannst du ja gleich mal berichten, wie es bei dir ist. Aber ich spüre meine rechte Seite auf jeden Fall. Sicherlich, weil ich die auch im Alltag ja, also ich bin Rechtshänderin, sicherlich, weil ich die auch einfach mehr im Einsatz habe, hier auch schwerere Dinge trage und sie einfach ja dominanter ist und präsenter als die andere Seite. Aber das fühlt sich auf jeden Fall anders an. Ich merke jedes Mal, dass wenn ich irgendwie überlege, wo ist rechts oder so, ne, oder jetzt fahre ich nach rechts, ich spüre da rein. Wie ist das bei dir? Wie fühlt sich das bei dir auch anders an?
Bei mir ist das auch so. Also ich frage mich auch, ob es mit der dominanten Seite zu tun hat. Ich bin auch Rechtshänderin und für mich ist irgendwie meine rechte Seite präsenter irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und ich gehöre auf jeden Fall auch nicht zu denen, die so mit rechts und links grundsätzlich Schwierigkeiten haben. Also es kommt sich ja schon mal vor, dass ich das irgendwie verwechsel oder mal in einer Situation dann doch, was weiß ich, ins falsche links abbiege oder so. Und jemand sagt hier links
Das
rum.
andere links.
Genau, das andere links. Aber eigentlich ist das eher selten. Also ich habe das Gefühl, tatsächlich damit recht sicher zu sein, obwohl ich nachgelesen habe, tatsächlich, dass 20-30% der Menschen Schwierigkeiten mit der Rechts-Links-Unterscheidung haben. Falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, also denkst so, oh, rechts und links ist ganz schön schwierig für mich, dann bist du damit echt nicht allein. Ja? Also es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches.
20-30%, finde ich echt gar nicht, also finde ich schon viel. Aber
Ist
das
auch
merkt
viel.
Man ja häufig auch, also ich kenne das auch als Beifahrerin oder so, ne? Oder auch wenn mir gesagt würde, da rechts abbiegen. Also ich habe das auch nicht oft gehabt, aber es ist mir auch schon passiert. Ach so, das links. Nicht das links. Aber ich würde mich eigentlich nicht unter die 20-30% zählen. Also ich glaube, ich kann das eigentlich recht gut. Aber ich merke auf jeden Fall, das ist immer noch ein Schritt, den ich immer, wo ich nochmal reinspiele. Nicht immer, aber immer mal wieder auch reinspüren muss. Also gerade wenn ich irgendwelche Übungen mache oder sowas und mir, wie die Yogalehrerin sagt, jetzt rechten Arm heben und die spiegelt nicht, dann ist man so, jetzt nochmal, ach ja, genau.
Genau, ich glaube, das ist schwierig. Oder wenn eben beides auch gleichzeitig benutzt wird, ne? Sonst heißt irgendwie rechtes Bein so machen, linken Arm so und so, ne? Also ich glaube, das ist immer schwierig. Ist ja auch diese Ähnlichkeitshemmung, ne, von der man ja auch schon öfter mal gehört hat. Das ist immer schwierig, wenn beide Seitenbezeichnungen
Sind.
benutzt werden, ne? Wenn es nur eine ist, dann ist das immer leichter für unser Gehirn.
Ja. So, aber lass mal überlegen. Also, warum ist es denn so wichtig, schon in der Kita die Kinder dabei zu unterstützen? Wann brauchen wir denn rechts und links? Also, so in unserem Alltag, also, wir haben eben schon gesagt, Autofahren, alle Fälle, im Straßenverkehr brauchen wir es. Aber ja, auch wenn wir zum Sport gehen, habe ich eben auch schon gesagt, ne? Also, wenn es dann heißt, so jetzt den rechten Arm hochheben, das linke Bein dahin schieben und das rechte Knie hinter das Ohr geben, dafür brauchen wir es auf alle Fälle.
Das rechte Knie dann bitte hinter das linke Ohr, geht das?
Ja, ganz genau. Auch nicht anders. Das andere links. Genau, wofür brauchen wir es denn noch? Wofür
Ja,
brauchen
für
es
so
den Kindern?
Lagebezeichnungen, ne, öfter zum
Ja.
Beispiel das Glas rechts auf dem Tisch, das ist für dich.
Genau,
Also
ja.
immer wieder, wenn wir was beschreiben müssen, was in einer Lage zueinander steht. Aber ich denke, das Typischste ist natürlich wirklich das Alltagspraktische in der eigenen Bewegung, ne? Also wenn ich Wege beschreibe, also für andere beschreibe oder mir jemand einen Weg beschreibt, hier die nächste Straße muss links rein und dann nach vorne die zweite rechts, da bin ich natürlich total aufgeschmissen, wenn ich das nicht weiß, ja.
Ja,
Und dann
stimmt.
gibt es natürlich noch das große Feld Schule. Also unser Titel ist ja, darum ist es schon in der Kita wichtig, die Kinder dabei zu unterstützen, denn uns geht es ja hier auch im Podcast immer wieder natürlich um die Fähigkeiten, die die Kinder für die Schule brauchen. Und da ist es nicht nur aus lebenspraktischen Gründen wichtig, um sich nicht zu verlaufen im Schulgebäude, das passiert den Kindern ja am Anfang auch ganz oft, sondern eben wirklich auch für das Lesen, Schreiben und Rechnen. Denn Mathematik ist ja, die Mathematik bewegt sich in einem mathematischen Raum, ja. Der Zahlenstrahl verläuft von links nach rechts unserer Arbeitsrichtung. verläuft von links nach rechts und die kleinen Zahlen sind links angeordnet, rechts wird es größer. Und beim Schreiben ist es auch so, wir haben eine Lese- und Schreibrichtung, die verläuft auch in unserer Kultur von links nach rechts. Und das müssen wir natürlich umsetzen können, ja, auf dem Papier auch dementsprechend. Und ganz wichtig, natürlich total nochmal der Aufbau von Buchstaben. Die haben ganz oft ein links und, also die haben immer ein links, ein rechts, ein oben und unten. Und wir haben eben auch manche knifflige Buchstaben. Einem davon haben wir eine ganze Podcast-Folge vor einer Weile schon mal gewidmet, nämlich das kleine B. Ja, zum Beispiel hat ja einen Strich von oben nach unten und rechts einen kleinen Bauch. Und das ähnelt so in seiner Form sehr stark dem kleinen D. Denn das hat eigentlich genau den gleichen Aufbau, wieder ein Strich von oben nach unten, nur diesmal ist der Bauch links. Ja, die Buchstaben haben also im Grunde wirklich die gleiche Form. Und je nachdem, in welche Richtung der Bauch zeigt, nach rechts oder nach links, hat der Buchstabe dann aber eben eine andere Bedeutung, ist entweder ein B oder ein D. Und für Kinder, die bei dieser Unterscheidung dann von rechts und links noch unsicher sind, ist das natürlich eine riesengroße Herausforderung. Und aus der Erfahrung wissen wir, also das weiß ich auch aus der Lerntherapie, aber auch, wir wissen es auch von jüngeren Kindern, dass ganz viele eben große Schwierigkeiten haben, diese Buchstaben zu unterscheiden oder eben auch so in der ersten, zweiten Klasse auch Buchstaben, die es nur einmal quasi gibt, also wo jetzt nicht so Ähnlichkeiten sind wie das D und P und B und Q kommen ja übrigens auch noch dazu, dass die Buchstaben einfach gespiegelt schreiben. Ne? Also das große F zum Beispiel wird ganz oft von Erstklässlern so geschrieben, dass halt der Strich zwar von oben nach unten führt, aber vielleicht die Querstriche nicht in die richtige Richtung zeigen, sondern nach links. Oder ein Klassiker ist auch das S, ja, diese Schlangenform, da zu wissen, wie rum ist denn das eigentlich? Das machen ganz, ganz viele Kinder am Anfang falsch oder das E. Und das ist auch recht natürlich. Und um diesen Kindern das Unterscheiden von Buchstaben quasi so weit wie nur irgendwie möglich zu erleichtern, ist es eben ganz wichtig, dass die Kinder schon vor dem Eintritt in die Schule lernen, rechts und links sicher zu unterscheiden. Denn es ist ja auch an sich schon schwer, diesen konkreten Aufbau der Buchstaben abzuspeichern. Man braucht ja auch noch Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit, ne? Wenn die Kinder dann aber wenigstens schon mal rechts und links sicher unterscheiden können, dann ist ihnen schon mal diese Hürde genommen beim Lernen von Buchstaben und von Zahlen ja übrigens auch. Die haben ja auch eine räumliche Anordnung.
Ja, dann haben sie einfach schon mal eine Basis, ne? Also etwas, womit sie sich nicht mehr beschäftigen, also nicht mehr so stark beschäftigen müssen, das hast du eben gesagt, ne? Sondern sie können quasi ihre komplette Aufmerksamkeit den ganzen neuen Dingen in der Schule dann widmen, nämlich zum Beispiel den neuen Zeichen, die sie da lernen, die Buchstaben, wenn sie eben schon ja im Kita-Alltag einfach schon recht, also ein gutes Gefühl für rechts und links entwickelt haben. Ich würde tatsächlich so ein Gefühl, von einem Gefühl sprechen, also weil ich das selber so erlebe, Sabine, würdest du sagen? Das ist ja kein Wissen, oder? Es ist ein Wissen. Ich habe so irgendwie
Na, ich glaube,
das
es ist
ist
so eine
vielleicht,
Mischung aus
vielleicht ist
diesem.
ein Mix, genau. Es ist vielleicht doch auch ein Wissen darüber, aber auch ein Gefühl dafür.
Ich
Also
denke, das, was
ich
du als,
spüre das.
genau, das, was du als Gefühl bezeichnest, Julia, ich wollte jetzt mal unterstellen, dass das die Automatisierung auch ist, ne? Also es ist einerseits natürlich ein Körpergefühl, das du gewinnst, aber auf der Grundlage eben von einem automatisierten Wissen. Am Anfang war das kein Körpergefühl, ja.
Das stimmt,
Aber also
nee.
als du es gelernt hast, ne? Aber irgendwann hattest du das
Jetzt
so sehr
spüre ich das,
drin.
ne? Genau,
Genau, dass du
jetzt.
das spürst und dann, dass einfach so Dinge automatisiert ablaufen. Wenn dir irgendjemand sagt, wo ist denn deine rechte Hand, ne, dann ist das nichts, wo du kognitiv aktiv quasi drauf zurückgreifen musst, sondern das läuft unbewusst ab, eben automatisiert. Und genau diese Automatisierung, die ist total wichtig, weil die sorgt dafür, dass wir, wie du eben so schön gesagt hast, Julia, uns eben dann darauf konzentrieren können, auf das, was wir eigentlich tun müssen.
Genau.
So ein bisschen so wie beim Autofahren, wenn man quasi noch nicht sicher ist im Auto, ja, wenn ich da jetzt einsteige, dann muss ich mich einfach auf alles konzentrieren in der Fahrschule, ne? Also die unter euch, also die irgendwann mal einen Führerschein gemacht haben, die wissen das noch, wie mühsam das am Anfang ist, so Schlüssel rein, eine Zündung kommen lassen, dann den Schleifpunkt finden, gleichzeitig ein bisschen aufs Gas gehen und diese ganzen vielen Dinge, die man so gut
Halten.
machen muss, genau, das ist alles wahnsinnig schwer und da hat man natürlich wenig Aufmerksamkeit dann auf den Verkehr, ne? Aber wenn diese Abläufe automatisiert sind, wenn das eben in Fleisch und Blut übergeht, Julia, da komme ich wieder zu deinem Körpergefühl, ne? Also wenn man das irgendwann einfach spürt, dann muss ich darüber nicht mehr nachdenken und dann kann ich mich ganz auf meinen Weg, auf die Straße konzentrieren. Und genau darum geht es ja, diese Automatisierung ist einfach ganz wichtig. Und die können wir natürlich nur auf der Grundlage von einem Wissen um die Fakten, wo ist denn jetzt hier rechts und links, die können wir nur auf der Basis dieses Wissens natürlich dann aufbauen. Es gibt ja eine ganz beliebte Eselsbrücke, die du bestimmt auch kennst, nämlich den L-Trick. Und das ist ja sowas, womit man oft versucht, Kinder zu unterstützen oder auch Erwachsene benutzen das oft noch, um ja, sich nochmal vor Augen zu führen, eben im wahrsten Wortsinne, wo rechts und links ist. Ja, das ist so, das kennst du bestimmt, man ballt die Hände zu Fäusten und dann spreizt man nur den Zeigefinger und den Daumen ab. Und Zeigefinger und Daumen der linken Hand bilden dann eben ein L, ja, also L wie links. Und Zeigefinger und Daumen der rechten Hand eben ein spiegelverkehrtes L. Und das hilft natürlich, Menschen, die das L schon gut unterscheiden können, aber kleine Kinder können davon ja eigentlich nicht profitieren, denn im Grunde beißt sich da die Katze in den Schwanz. Das ist nämlich ein Trick, den, um den anwenden zu können, muss ich schon wissen und abgespeichert haben, in welche Richtung der Querstrich beim L zeigt, nach rechts oder links, ja. Aber Kinder im Vorschulalter oder in der Schuleingangsphase, die sind genau da eben nicht sicher. Das heißt, für Kinder, die noch klein sind, ja, ist dieser Trick in allermeisten Fällen keine Lösung, ja. Also wenn auch, wie gesagt, für Erwachsene oder größere Kinder kann das hilfreich sein. Es hat dann damit zu tun, dass Erwachsene auch im Laufe der Zeit oder auch Kinder, größere Kinder dann auch so eine Art Bildspeicher aufbauen und auch die Form von Buchstaben ja quasi als Bild ablegen, auch ohne benennen zu können, ja, wie die Seite jetzt heißt, in die der Querstrich eigentlich heißt. Aber für kleine Kinder ist es definitiv nicht die Lösung. Und dazu muss man auch noch sagen, dass das gerade ein Ansatz ist, der ja eben gerade keine Automatisierung begünstigt, weil man muss ja immer nachgucken. Ja, also ich
Ja.
bin nicht am Steuer im Auto, jetzt nicht irgendwie, wenn jemand gesagt hat, ja, du musst an der nächsten Kreuzung links abbiegen, ne, da ist es schon so ein bisschen gefährlich, dann nochmal die Hand vom Steuer zu lösen, zu gucken, welche Finger zeigen denn jetzt das L, ne?
Und es ist natürlich auch fehleranfällig, finde ich, weil ich meine, sobald ich meine Handgelenke einmal drehe, ne, und meine Rücken auf einmal nach unten sind, ist natürlich links nicht mehr da. Also zeigt das L ja wieder in die andere Richtung. Also ist das L auf einmal bei der rechten Hand und das spiegelverkehrte L auf meiner linken Hand. Ne? Also von daher, das musste ich mir auch noch merken, dass der Handrücken bei diesem Trick oben sein muss. Also ich mag den tatsächlich auch nicht so gern und vor allem finde ich ihn ungünstig. Du hast es ja eben schon beschrieben, um das mit Vorschulkindern oder mit Kindern im Kita-Alltag zu üben. So, aber jetzt ist ja trotzdem die Frage, wie können wir denn die Kinder trotzdem dabei unterstützen? Denn wir haben ja gerade festgestellt, es ist wichtig, sie dahingehend vorzubereiten, weil es in der Schule nachher fürs Lesen und Schreiben lernen total wichtig ist und nachher auch den Kindern immer wieder abverlangt wird, wenn es darum geht, in der Schule zur Toilette zu finden und die Lehrkraft sagt, ja, eine Etage höher und dann links den Flur entlang.
Ganz
Und dann
genau.
ist die Tür rechts.
Ganz genau. Wir brauchen also
Ja.
irgendwelche Wege, ja, die ihnen helfen, da wirklich ein tieferes Verständnis aufzubauen und müssen den Unterschied zwischen rechts und links eben so erarbeiten, dass sie ihn auch wirklich verstehen, dass sie ihn nachhaltig begreifen und dann eben auch mit Zeit und Übung wirklich dauerhaft automatisieren können. Und ich vermute mal, wenn du dich jetzt fragst, wie dir das so geht mit den Kindern, mit denen du so arbeitest, könnte ich mir vorstellen, dass du da schon oft gemerkt hast, dass das für einige Kinder doch wirklich sehr schwierig ist. Und es ist spannend, sich nochmal da auf Spurensuche zu begeben und zu fragen, ja, warum ist es denn eigentlich so schwierig für uns, ne? Also warum ist es so knifflig? Mit oben und unten haben wir ja nicht so ein Problem oder vorne, hinten, ja. Also warum ist rechts und links jetzt gerade für uns so schwierig? Und das ist ganz spannend. Ich habe dazu tatsächlich nochmal recherchiert und nochmal genauer nachgelesen. Vor gut einem Jahr haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich hatte sie vorhin schon mal erwähnt. Und da hatte ich schon mal von einem Fachartikel erzählt, der von Untersuchungen berichtet hat mit Aborigines. Die haben nämlich die tolle Fähigkeit, sich anhand der Himmelsrichtungen orientieren zu können, sogar in geschlossenen Räumen. Ja, das ist total abgefahren. Da hatte
Wahnsinn,
ich
ja.
damals in der Folge, über, vielleicht erinnerst du dich, hatte ich erzählt, da gab es so eine Untersuchung mit Studenten an irgendeiner renommierten Universität in Amerika. Und die hatte, glaube ich, sogar, der Hörsaal hatte, glaube ich, sogar Fenster und so weiter. Und trotzdem konnte die Mehrzahl der Leute, die da bei dieser Untersuchung im Hörsaal saß, konnte nicht sagen, wo, ich weiß jetzt nicht mehr, Osten oder so, ja, irgendeine Himmelsrichtung ist. Während Aborigines das sogar in geschlossenen Räumen können die sagen, wo Osten, Süden, Norden und Westen ist. Das heißt, die haben gar keine, man nennt das relative Raumausdrücke, also rechts und links sind ja relative Raumausdrücke. Das ist so ein sogenanntes egozentrisches Raumbild, weil es hat ja mit meinem eigenen Körper als Bezugsgröße zu tun, ne?
Genau.
Sondern die haben ein allozentrisches Raumbild, also wo quasi, es ist ein absolutes, geht um die absoluten Himmelsrichtungen, ja. Und ich fand diesen Artikel damals schon so spannend und hatte jetzt in Vorbereitung für die Podcast-Folge nochmal ein bisschen recherchiert, ob ich da noch mehr rausfinden kann, und habe einen total spannenden Artikel gefunden, den ich unbedingt auch noch in die Shownotes setzen möchte für alle unter euch, die da irgendwie auch so Spaß dran haben wie ich an solchen Hintergründen. Es ist nämlich tatsächlich deshalb so schwierig, Julia, für uns rechts und links zu unterscheiden, weil wir quasi evolutionsgeschichtlich eigentlich dieses allozentrische Prinzip in uns tragen, ja. Also es ist so, dass es Untersuchungen gab, insbesondere von so einem Kognitionspsychologe aus Leipzig, Daniel Hauen heißt der. Der hat untersucht, wie die Rechts-Links-Unterscheidung in verschiedenen Kulturen sozusagen ist, und hat herausgefunden, oder nicht nur die Rechts-Links-Unterscheidung, sondern generell die Raumdimension, die Raumunterscheidung. und hat eben herausgefunden, dass in uns eigentlich angelegt ist, dass wir uns nach der Umgebung und den Himmelsrichtungen orientieren und das rechts-links unterscheidende kulturelle Konvention ist. Ja. Das heißt also, wenn wir versuchen, rechts und links zu lernen, dann arbeiten wir einer über wirklich Millionen von Jahren gewachsenen evolutionären Prägung quasi total entgegen. Ja. Also wir versuchen, die quasi abzutrainieren, auch wenn das jetzt nicht absichtlich oder in böser Absicht geschieht, sondern einfach, weil in unserer Gesellschaft eben das Rechts und Links jetzt dominant ist. Aber es ist eben spannend, dass eigentlich was anderes zugrunde liegt. Und das hat eben dieser Daniel Hauen untersucht, und zwar indem der Untersuchungen gemacht hat mit, ja, einmal Niederländern, ja, die entweder 8 Jahre alt waren oder erwachsen schon, und dann noch eine Gruppe von, jetzt muss ich noch mal kurz nachlesen, von so einem namibischen Jäger- und Sammler-Naturvolk, ja. Und dann noch, genau, und Primaten und deutsche 4-jährige Kinder, genau. Also nochmal die Aufzählung ins Glas. Also Niederländer waren in der Versuchsgruppe mit drin, und zwar 8 Jahre alt und Erwachsene. Und dann Angehörige einer namibischen Jäger- und Sammlerkultur und deutsche 4-jährige Kinder. Und Primaten wie Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans, ja. Und dann hat der, das ist echt interessant, hat ein Experiment mit denen durchgeführt. Und das war so aufgebaut, es gab so Becher, ja, wie bei so einem Hütchenspiel. Je nachdem, wie alt die Kinder oder Erwachsenen auch waren, also waren das zwischen 3 und 5 Bechern, bei den Jüngeren nur 3, bei den Älteren 5 Becher. Und dann hat der vor den Augen der Testperson einen Gegenstand unter einen von diesen Bechern gelegt, ja. Und danach wurde die Testperson um 180 Grad gedreht und an einen Tisch geführt mit einer genau gleichen Becheranordnung. Ja, also nicht an denselben Tisch vorher, ne, sondern an einen mit der gleichen Anordnung. Und die Probanden sollten jetzt sich für einen Becher entscheiden, um nachzuschauen, ob dort auch so ein Gegenstand drunter ist. Ne? Also ist ja logisch, dass man dann quasi die gleiche Position wählt, die man vorher hatte. Das war sozusagen die Grundannahme des Experiments. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal als Beispiel nehmen, dass der Gegenstand unter den Becher ganz rechts, spreche jetzt natürlich mit meinem egozentrischen Vokabular. Also wenn der Becher zum Beispiel ganz rechts platziert wurde, dann war das so, dass die erwachsenen und 8-jährigen Niederländer nach ihrer 180-Grad-Drehung, ja, dann den Becher wählten, der in Bezug auf ihren eigenen Körper wieder ganz rechts war. Ja?
Ja, das hätte ich jetzt auch
Also,
vermutet.
ne? Also wir hätten das, du, Julia und ich, wir hätten das genauso gemacht. Das heißt, die sind diesem egozentrischen Ansatz gefolgt, ja, und haben die Becher quasi ins Verhältnis zu ihrer Position, zu ihrem eigenen Körper gesetzt, ne? Alle anderen aber, also die Namibianer, die auch jeweils 8 Jahre alt waren oder Erwachsene, und jetzt ist interessant, die 4-jährigen deutschen Kinder und die Menschenaffen wählten den Becher, der links von ihnen war, nach ihrer Drehung, handelten also
Krass.
allozentrisch, ja, also weil es für
Ja.
sie nicht darauf ankam, wie der Becher in Bezug zu ihrem eigenen Körper stand, sondern im Verhältnis zur Umwelt, ne? Interessant, oder?
Ja.
Und die Testpersonen, die, also woran die sich jetzt orientiert haben, die nach diesem allozentrischen Prinzip gehandelt haben, das konnte dann nicht klar benannt werden. Es gibt aber die Vermutung, dass die namibianischen Jäger und Sammler wahrscheinlich sich an den Himmelsrichtungen orientiert haben und die deutschen Kinder wahrscheinlich an Landmarken, nennt man das, also dass sie dann im Aussehen des Untersuchungsraums irgendwas festgemacht haben, an den Wänden vielleicht oder so, ja. Und genau, und das Experiment hat im Grunde gezeigt, dass der Mensch sich ursprünglich eigentlich ziemlich unabhängig von seinem eigenen Körper orientiert und ja, der eigene Körper eigentlich kaum Bezugsgröße war und dass offenbar auch unsere Vorfahren allozentrisch vorgingen. Und insofern ist es ja eigentlich nicht verwunderlich, dass wir mit rechts und links Schwierigkeiten haben.
Ja, ist natürlich super schwierig, ne? Also wenn da schon eigentlich was in uns eingebrannt ist, sozusagen. Ich meine, es ist ja dann geprägt, hast du ja vorhin gesagt, und es ist in uns niedergeschrieben und in unserem Genpaket irgendwie mitgegeben. Und das dann zu überschreiben, das ist sau anstrengend, ne? Also,
Genau.
das kann ja einfach auch, finde ich, nochmal vielleicht Frust nehmen, wenn man so denkt, so, Mann, ey, ich habe es doch diesem Kind jetzt schon dem Kind so viele Angebote gemacht, ja, aber es gibt einfach Kinder, die brauchen mehr Wiederholungen als andere. Es gibt auch Erwachsene, die brauchen mehr Wiederholungen als andere. Ich habe sehr viele Führerscheinstunden übrigens gebraucht. Wahrscheinlich nicht so viele wie andere. Ich möchte nicht mal, dass ich Rechts-Links-Schwäche habe. Und trotzdem, also was ich damit sagen will, es braucht eben bei manchen mehr Automatisierungsprozesse beziehungsweise mehr Wiederholung, um in den Automatisierungsprozess zu kommen. Und bei manchen weniger, sicherlich auch vom Interesse her. Also könnte ich mir auch noch vorstellen, ne? Also wenn jemand voll heiß ist auf Autofahren und schon sein eigenes Auto irgendwo in der Garage hat, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch anders motiviert ist und dass die Automation ja auch beschleunigt. Und das wissen wir ja auch, dass Automatisierung auch, deswegen hatte ich das vorhin nochmal gesagt, mit dem Fehler anfällig, Automatisierung gestört wird, sobald ich Fehler mache, ne? Also sobald ich dreimal hintereinander gespürt habe oder gesagt habe, das ist rechts, und dann aber bei rechts einmal wieder links sage, das vierte und das fünfte Mal, ist mir einfach mein Automatisierungsprozess schon wieder unterbrochen und ich fange fast bei null an, was irgendwie frustrierend ist, aber ich finde, das zeigt eben auch, wie sehr wir darauf achten sollten, gerade wenn wir rechts und links mit den Kindern unterscheiden, gilt übrigens auch für andere Dinge wie Zahlen benennen, dass wir Fehler möglichst vermeiden sollten. Und damit meine ich nicht, sie abstrafen sollten, sondern möglichst gut die Kinder im Blick haben sollten, wenn wir merken, okay, da ist eine Unsicherheit, Unterstützung anbieten, damit der Fehler nicht gemacht wird. Also damit das Gehirn es nicht, ich immer wieder von vorne anfangen muss. Also wenn ich merke, okay, das Kind ist gerade unsicher, überlegt gerade rechts, links und sagt zu rechts gleich links, hat es vielleicht schon gedacht, ja, dann ist fast schon zu spät, aber dann eben zu unterstützen, genau, das ist rechts. Also dann lieber vorsagen, in Anführungsstrichen, damit das Kind eben wirklich immer wieder diesen gleichen Prozess immer wieder hinter, also einfach wiederholt, wiederholt, wiederholt und möglichst wenig Fehler macht. Das finde ich auch wirklich nochmal wichtig, gerade für Rechts-Links-Unterscheidung,
Genau,
aber
auf
wie
jeden
gesagt,
Fall für rechts, links,
für
genau.
Buchstaben und für Formen finde ich das auch immer wieder
Genau.
wichtig.
Willst aber trotzdem gerne noch differenzieren. Also das gilt nicht für alles im Leben, ne? Also für ganz viele Dinge ist es genau andersrum, dass da sind die Fehler wichtige Lernschritte. Aber hier in so einem Feld, wo es wirklich um Automatisierung geht, das ist eben, wenn man Formen schreibt, wenn man Buchstaben schreibt oder wenn man
Genau,
rechts und links
das meine ich ja,
unterscheiden
ne?
lernt.
Also beim
Genau,
Automatisieren.
genau,
Ja.
genau.
Das auf jeden Fall. Ansonsten natürlich sind Fehler ja auch Helfer und geben Rückmeldung. Aber ja, wenn es um eine Automatisierung geht, auf alle Fälle.
Genau.
Also, das kann man sich auch vorstellen, ne? Wenn ich Autofahren lerne und jedes Mal in einem anderen Auto sitze, ist es natürlich viel, viel schwieriger, das Einparken zu lernen, als wenn ich das erstmal 20 Mal hintereinander mit dem gleichen Auto mache, wenn ich auch ein Gefühl fürs Auto natürlich bekomme und weiß, okay, der schaltet so und da kommt der, ich weiß gar nicht mehr, die ganzen Punkte, die du vorhin genannt hast, Schleifpunkt und so. Wenn ich da schon ein Gespür für kriege, dann ist es ja viel einfacher, mich dran zu gewöhnen und ungefähr so kann man sich das ja auch vorstellen.
Genau.
Ja.
Also auf jeden Fall spannend, eben finde ich, sich das bewusst zu machen, dass die Kinder da eben total auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Es ist eben eine kulturelle Sache, sozusagen eine kulturelle Konvention, diese Rechts-Links-Unterscheidung, ne? Also weil unser evolutionäres Erbe sieht einfach anders aus und das schlägt da eben, so sagt das der Daniel Hauren ganz schön, ne? Der sagt, das schlägt bei kleinen Kindern einfach noch durch, ne? Deswegen handeln dann eben diese vierjährigen deutschen Kinder da im Experiment auch entsprechend nach diesem allozentrischen Prinzip. Und diese Prägung wird eben durch die Kultur, und das ist jetzt ganz entscheidend, auch durch die Sprache letztlich dann überlagert, ne? Und diese Überlagerung, das dauert eben Jahre, genau wie du es gerade gesagt hast, Julia, ne? Man braucht einfach echt wirklich, wirklich lange, bis Kinder das wirklich gut verstanden haben. Und deshalb ist es auch so schwierig, weil dieser Prozess so lange dauert, ne? Also in der Regel ist es so, dass erst Kinder mit 6 Jahren rechts und links am eigenen Körper unterscheiden können, mit noch ein bisschen mehr Zeit, also mit 8 Jahren ungefähr ist es dann so, dass sie sich auch in andere hineinversetzen können, ja, und rechts und links auch auf Körper von anderen übertragen können. Na, jetzt zum Beispiel irgendwie Emil sitzt rechts von Mascha oder so, ja. Und wenn sie dann so 11 Jahre alt sind ungefähr, da können sie dann auch die Position von Gegenständen benennen. Und dafür brauchen sie eben diese Wörter, ne, rechts von etwas, zwischen etwas, links davon. Und das macht auch wieder deutlich, wie wichtig die Sprache ist, weil in anderen Sprachen, also in Sprachen, wo es dieses allozentrische Prinzip gibt, da gibt es ja gar keine Wörter für rechts und links, ne? Und da sagen dann auch, also die Aborigines zum Beispiel, die sagen dann auch sowas wie, das Messer liegt westlich vom Teller, ne? Das hatte ich, glaube ich, in der
Ja.
letzten Folge schon erzählt. Oder davor müssen wir den östlichen Weg nehmen oder ja, solche Sachen, ne? Der Käfer da sitzt auf deiner nördlichen oder nordwestlichen Schulter oder so, ne? Also das ist ein ganz anderes Denken, ne? Und es zeigt auch wieder, wie wichtig immer wieder unsere Sprache ist und dass die eben auch prägt, was wir auch wahrnehmen können. Weil spannend war noch, in dem Artikel geht es nämlich dann noch weiter, da steht dann nämlich auch, dass dieses allozentrische Denken in uns oder quasi als Prinzip ist das ja angelegt. Und das kann man auch noch bei sehr kleinen Kindern auch noch deutlicher sehen. Also wenn zum Beispiel mal einem vierjährigen Kind, also da gab es noch mal eine Untersuchung mit amerikanischen vierjährigen Kindern, den wurde in einem geschlossenen Raum gezeigt, wo Norden und Süden ist. In einem geschlossenen Raum, ja,
Ja.
wohlgemerkt. Und hat das irgendwie durch so Zeigespiele quasi gefestigt, ne? Und dann sind die Versuchsleiter mit den Kindern in diesem Forschungsgebäude umhergelaufen und immer wieder auch die Richtung gewechselt, 180-Grad-Drehung und so weiter gemacht und immer wieder an verschiedenen Orten gefragt, wo Norden und Süden ist. Julia, und jetzt halte ich fest, ich finde das wirklich krass, 84% der Kinder schafften das ohne Schwierigkeit, Norden und Süden richtig zu benennen. Ja, also ohne irgendwas mit Sonne und so,
Wie alt,
ja.
sag mal, wie alt waren die Kinder?
4 Jahre alte Kinder, also
Sehr,
da, wo sozusagen
ja.
dieses allozentrische
Wahnsinn.
Konzept noch nicht überschrieben ist. Und das zeigt, dass wir tatsächlich so eine Art inneren Kompass haben, ja, und eigentlich das Potenzial in uns haben, uns quasi allozentrisch zu orientieren und dass wir diese Fähigkeit eben verlieren, sobald wir lernen, rechts, links und zu unterscheiden. Ich könnte jetzt denken, so, ach, ist das denn jetzt eigentlich gut, sollten wir es nicht lassen? Aber die Kinder können natürlich dann auch nur mit Norden, Süden, Osten, Westen was anfangen, weil es dann Menschen gibt um sie herum. So ist es ja dann bei den Indigenen, so bei den Naturvölkern, ne? Die bekommen natürlich dann auch die Begriffe dafür, östlich, westlich oder wie auch immer das dann in den Sprachen heißt, ja. Das heißt, die Sprache ist immer wieder ganz entscheidend, dass wir eben diese Raumdimensionen entsprechend benennen können. Und während dann die Aborigines oder die namibianischen Jäger und Sammler da aus diesem einen namibianischen Stamm zum Beispiel, ne, die bekommen dann eben entsprechende Wörter schon früh vermittelt, die das allozentrische Bild sozusagen weiterentwickeln oder festhalten, besser gesagt. Und in den westlichen Kulturen hat es eben das Rechts-Links-Konzept das abgelöst.
Ja, es
Warum
ist
eigentlich, Jule?
schon.
Da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen, ne? Weißt du noch? Da hatten wir so gemutmaßt, warum eigentlich dann, wieso ist eigentlich die Rechts-Links-Unterscheidung dann im Vormarsch gewesen in den westlichen
Ja, haben wir das rausgekriegt?
Kulturen? Ja, du hattest ganz richtig vermutet, ich erinnere mich noch dran, dass du gesagt hast, das hat doch bestimmt was damit zu tun, dass wir in den Städten ja oft gar nicht mehr so eine Landmarker haben oder so die, also dass die
Ah
das
ja,
auch
sondern
nicht zur Sonne
Straßen, die
oft, ne?
recht gerade sind,
Genau.
genau, und alle recht, ja, auch eine Symmetrie irgendwie haben, ne? Also und Parallelen und Senkrechten.
Ja, genau. Also
Ja.
genau, und das ist auch die Vermutung der Forschung im Grunde, dass eben diese städtisch geprägten urbanen Gesellschaften eben sich ja zwangsläufig quasi irgendwann angefangen, irgendwie auf den eigenen Körper bezogen, egozentrisch zu orientieren, weil wir eben uns ja zwischen Hauswänden bewegen und uns oft die freie Sicht fehlt. Und das könnte dazu geführt haben, das ist die Vermutung aus der Wissenschaft, dass sich dann unsere Orientierung auf den eigenen Körper verlagert hat. Ne? Und wir eben dann von diesem allozentrischen Prinzip uns entfernt haben. Ne? Und was ich auch noch einen schönen Nachtrag finde für alle Frauen hier unter uns, die Rechts-Links-Schwäche gibt es nicht vermehrt bei Frauen. Ja, was ist ja auch so ein bisschen so ein Mindset oft, so, oh, ich habe
Oh ja.
irgendwie Orientierungsprobleme oder das ist irgendwie ein Problem, was irgendwie mehr Frauen betrifft. Nee, das stimmt nicht. Das konnte man.
Naja, es ist ja ein Unterschied, Orientierungsprobleme oder Rechts-Links-Schwierigkeit.
Ja, also genau, rechts, es geht jetzt hier konkret um die
Ja.
Rechts-Links-Schwäche, ne, die gibt es nicht vermehrt bei Frauen. Und
Genau.
aber es kann natürlich auch sein, dass auch da so ein, ne, ein ungünstiges Mindset, wenn man denkt, so, ach nee, das kann ich irgendwie grundsätzlich nicht, das verstärkt natürlich dann auch so
Voll,
ein
na klar.
Selbstwert und
Und
so.
gleichzeitig glaube ich schon, dass Frauen anders ausgestattet sind, was die Raumorientierung
Das
angeht.
ist auf jeden Fall nicht so eine Rechts-Links-Unterscheidungsproblematik irgendwie in Frauen stärker angelegt als in Männern, das wollte ich nur
Ja,
sagen.
ja.
Genau.
Ja, wir haben ja auch nicht umsonst das Rechts-Links-Unterscheiden mit in die Piratenreise aufgenommen, weil uns schon auch klar war, dass das wichtig ist, den Kindern das möglichst früh auch, ja, sie dabei zu unterstützen, das zu lernen. Denn gerade im letzten Kita-Jahr kommt das sicherlich auch immer mal wieder, dass Eltern zum Beispiel fragen, könnt ihr das nicht auch mit den Kindern noch beibringen? Ne? Könnt ihr das nicht im Kita-Alltag auch fördern? Könnt ihr das nicht unterstützen und Spiele anbieten? Und deswegen hatten wir es ja auch mit in die Piratenreise mit aufgenommen. Es ist auch wirklich Thema. Also wirklich eine Stunde widmen wir uns quasi auch diesem Thema und ziehen es dann auch über die Insel als Thema mit, die wir da bereisen und haben auch wirklich tolle Erfolge eigentlich damit erreichen können. Ne? Also ich glaube, du hast auch schon ein paar Mal erzählt von Kindern, die da wirklich mit so einem jetzt habe ich es verstanden, in
Genau.
so einem Moment dann da stand, ja, als wäre so die Glühbirne angegangen. Und oder zumindest, dass es angeregt, also dass die Kinder eine Idee bekommen, ne, und es dann auch mit Spaß einfach im Kita-Alltag umsetzen. Also es war uns ganz, ganz wichtig auch, dass wir das mit in die Piratenreise aufnehmen. Wir haben es ja extra so, die Piratenreise aufgebaut, dass es möglichst ein ganzheitliches Konzept ist. Also es ist nicht nur ein rein motorisches Programm oder ein rein sprachliches Programm, sondern dass wirklich es möglichst alle Bausteine mit berücksichtigt werden. Und da gehört natürlich auch Raumorientierung beziehungsweise Rechts- und Linksunterscheidung mit dazu. Und ja, wir können es dir sehr ans Herz legen, da auch mit der Piratenreise einfach es auszuprobieren. Und wenn du aber sagst, so eine Piratenreise in 3 Vierteljahr, das ist jetzt, das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ich kenne die ja noch gar nicht so richtig. Wir haben ja auch unsere Mini-Piratenreise zum Ausprobieren. Das ist ja quasi so zum Reinschnuppern, wo wir dir 5 Tage zusammengestellt haben. Es sind 5 Spiele aus der Piratenreise in eine quasi ja neue Geschichte verpackt, eine neue Piratengeschichte. Der Papagei Piet begleitet dich und die Kinder. Auf der Mini-Piratenreise kannst du erstmal erste Abenteuerluft, erste Piratenreiseluft schnuppern. Und wir haben eben in unserer Mini-Piratenreise auch noch ein Video hinterlegt, wo wir nochmal beschreiben, wie wir mit den Kindern das Rechts und Links unterscheiden, also wie wir sie dabei unterstützen, dass sie eben das Rechts und Links gut unterscheiden können. Übrigens auch mit einem Elternbrief, ne? Wir haben auch einen Elternbrief
Genau.
dazu geschrieben, weil das ist natürlich auch super wichtig und viel förderlicher. Wir haben ja eben schon von Automatisierung gesprochen, wenn die Kinder nicht nur im Kita-Alltag dahingehend vielleicht wie so ein Projekt unterstützt werden. Ja, das muss ja jetzt nicht das ganze Jahr immer wieder voll im Fokus stehen, aber wenn ihr da wie so eine ja, Fokuswoche oder einen Fokusmonat drauflegt und die Eltern natürlich dann gleichzeitig nochmal im Boot holt und denen auch nochmal beschreibt, dass das jetzt gerade Thema ist und die da auch sensibilisiert für dieses Thema, ist das umso hilfreicher, ja, also für das Kind, wenn es da von allen Seiten auch eine Unterstützung bekommt. Deswegen haben wir da auch einen Elternbrief dazu geschrieben. Also wenn du dir die Mini-Piratenreise angeln willst, ist ja auch in den Shownotes hinterlegt, dann kannst du dir das, kostet auch kein Geld, für 5 Tage schnappen und einfach mal ausprobieren und mal reinschauen, dir das Video weiterhilft.
Genau, und ansonsten können wir dir nochmal Folge 54 im Piratenreise-Podcast empfehlen, warum das B ein fieser Buchstabe ist, denn da sprechen wir nochmal ein bisschen genauer über die Raumorientierung im Allgemeinen, ja, weil da geht es natürlich nicht nur um Rechts-Links-Unterscheidung, denn zur Raumorientierung gehören ja noch andere Teilfähigkeiten dazu und es ist auf jeden Fall ein total spannendes Feld und eine ganz wichtige Schlüsselkompetenz für das Lernen. Darum hör doch auch da gerne mal rein.